Bevor es gleich losgeht, etwas Werbung von unserem Partner. Unser Partner für diese Folge ist RapidMail. RapidMail ist ein Newsletter-Tool, das E-Mail-Marketing für alle zugänglich macht. In der cloud-basierten Anwendung könnt ihr ohne Vorwissen und Installation Newsletter erstellen. Dabei habt ihr Zugriff auf über 250 Templates und eine kostenlose Bilddatenbank. Das Tool hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preise starten bei etwa 9 Euro pro Monat. Außerdem sind alle Prozesse DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, und die Server stehen in Deutschland. RapidMail wurde schon mehrfach von unseren Freunden von OMR als Top-Rated Mail-Marketing-Tool ausgezeichnet. Und wenn ihr mehr über RapidMail erfahren möchtet, schaut doch einfach mal das Tool genauer an unter rapidmail.de. Werbung Ende.
Der Marketing Transformation Podcast. Mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit meinem inhaltlichen Höhepunkt dieser Woche. Ach, was sage ich? Vermutlich dieses ganzen Monats. Heute sprechen wir über den Heiligen Gral. Eigentlich die Raison d'être für Marketing. Wenn man Marketing machen sollte, dann am Ende doch nur, um den Customer Lifetime Value zu optimieren. Lange Vorrede, viel Begeisterung. Herzlich willkommen, Markus Wübben. Moin, Markus.
Ja, Erik, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Du hast schon alles Inhaltliche sehr gut zusammengefasst. Freue mich, hier zu sein.
Dieses Gespräch hat eine kurze Vorgeschichte. Wir haben eine kurze Vorgeschichte. Wir kennen uns aus der Branche schon ganz, ganz lange. Der CLV klingt jetzt gleich so ein bisschen nerdig. Ich glaube, die Gefahr, dass dieser Podcast ein bisschen nerdiger wird als andere, ist hoch. Macht aber nichts, weil es total relevant ist. Ich finde, es gibt nichts Relevanteres momentan, als über Customer Lifetime Optimierung zu sprechen. Warum du genau der richtige Gesprächspartner dafür bist, das erzählst du am besten jetzt gleich mal selbst. Keine Sorge, erzähl mal kurz selbst, Markus, wer bist du, was machst du und was macht eigentlich CrossEngage?
Genau. Ich bin Markus, ich bin CMO und Co-Gründer von CrossEngage. Mit CrossEngage stellen wir sicher, dass unsere Kunden werthaltige, langfristige Kundenbeziehungen haben und da haben wir eine Customer Data und Prediction Plattform im Angebot und beraten auch unsere Kunden quasi, wie sie in die neue Zeitalter des wertbasierten CRMs, der wertbasierten Kundenbindung, quasi wie dieses Zeitalter erreichen können. Das ist, was wir tun. Und meine Aufgabe ist es, diese Idee an den Markt zu bringen, dass wir vielleicht wieder mehr an unsere Kundenbindung, an unsere Bestandskunden denken sollten, denn da steckt unheimlich viel Potenzial. Und einer der Schlüssel, das hast du schon angesprochen, ist der Customer Lifetime Value, der von vielen nicht unbedingt immer richtig verstanden wird.
Warum das so ist und was man dagegen tun kann, das werden wir jetzt gleich besprechen. Kurz noch mal kurz zu dir, du hast schon super Sales Pitch für CrossEngage abgelassen. Super, danke an dieser Stelle dafür. Sag mal kurz, was hast du da vorgemacht? Du bist doch hier ein Kind des Berliner Startup-Ökosystems, oder?
Ja, genau. Also der Hintergrund ist, ich bin Diplom-Informatiker und habe dann irgendwie mal auf die Dark Side des Marketings gewechselt, wie man die damalige Informatikprofessorin sagte, habe dann im Marketing promoviert und zwar im datengetriebenen Bestandskundenmarketing an der TU München. So, ich habe eigentlich meine ganze Karriere mit CRM verbracht. Das war so die Zeit 2005 bis 2008 kamen die ersten Kundendatenbanken auf den Platz. Meine erste Analyse war so über 2000 Kunden. 2000 Kunden in der Datei. Dann waren es irgendwann mal eine Airline mit 100.000 Kunden. Und mich hat dieses ganze Feld des datengetriebenen Marketings, also diese Transaktionsdaten, Verhaltensdaten, die damals angefangen sind, gesammelt zu werden, fand ich unheimlich spannend.
Das ist ganz witzig und vor allen Dingen auch wichtig, ne? Weil so die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer würden sagen, Moment, Daten gab es ja schon ganz lange. Aber das waren eher statische CRM-Daten, die, also,
ne? Genau, also angefangen würde ich sagen, das ist richtige Trend hat es so mit 1993, 94 mit der Tesco Clubcard. Mhm. Da wurden auf einmal wirklich interessante Transaktionsdaten auf Einzelkauf- und Einzelartikelebene bei dem britischen Anbieter Tesco quasi gesammelt über Kunden. Und dann hat 2002 hat er auch Payback begonnen. Das fand ich extrem spannend, Daten da zu sammeln. Natürlich haben die großen Online-Retailer sozusagen damals die Quelles, die Neckermanns da auch schon, die Katalogversender auch schon einen bestimmten Datensatz gehabt. Mhm. Aber dieses ganze Feld, um sagen wir, CRM und Bestandskundenmarketing hat so ein bisschen, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch in der Zeit, als ich dann nach Berlin gegangen bin, bei Rocket Internet. Wir haben dort viele E-Commerce-Companies aufgebaut und war beteiligt an CRM Lamoda, Zalora, Lazada, Delficis und so weiter. Wir haben also viele dieser Zalando E-Commerce-Klone quasi in der Welt ausgebreitet. Und da haben wir natürlich einen vollen Fokus irgendwie auf Online-Marketing gesetzt, das so ein bisschen in den Hintergrund verschoben ist, dass es auch sowas gibt wie ein Bestandskundenmarketing. Weil da in der Zeit ging es alles um schnelles Wachstum, gutes Wachstum, quasi Online-Marketing erstmal zu etablieren. Das war die Phase. Und eigentlich diese etablierte, fast schon etablierte Disziplin des datenbasierten CRMs, ja, was davor schon 15 Jahre, 10 Jahre gemacht worden ist, ist ein bisschen Hintergrund.
Die Versandhändler, die alten Versandhändler konnten das eigentlich auch schon ganz gut mit den Daten, die sie damals hatten.
Ja.
Genau, aber genau das, was du sagst, so dass in dieser 2000er bis Anfang der 2010er Zeit die Akquisition, man könnte sogar argumentieren, dass bis heute das akquisitorische Marketing immer noch so ein bisschen überindexiert ist vom mindestens von der Management Attention und garantiert auch vom Budget und Ressourcenaufwand, dass das jetzt so eine Zeit lang gekippt hat. Unser gemeinsamer Freund Flo Heinemann war ja auch so, der aus, weil du gerade das Rocket Umfeld sprichst, war ja auch so einer der ersten Menschen, die wirklich laut über die Notwendigkeit von CRM gesprochen haben, weil er schon ganz früh gesehen hat und du wahrscheinlich auch, dass das akquisitorische Marketing auch an Grenzen kommt, wenn CRM, also der Customer Lifetime Value, nicht mindestens gleichermaßen mit optimiert ist.
Ja, absolut, absolut. Also das muss man dem Flo einfach echt zugute halten. Er trägt ja schon sehr lange in den Markt und hat ja auch immer Data Warehouses, die Präsenz von Daten in den Unternehmen gefördert. Er hat gesagt, wir brauchen Data Warehouse. Bei allen Rocket Startups wurde eigentlich direkt Data Warehouse mit eingebaut.
Er erzählt ja auch immer noch gerne die Anekdote, dass die, sagen wir mal, die großen Stakeholder der Rocket oder der eine große Stakeholder der Rocket, das nicht immer gleich auch so gesehen.
Ja, das ist richtig. Wenn man das
ist dir das auch passiert? Ist das ja auch?
Also man sah schon Wert im Bestandskunden, aber wenn man das mal in der Verteilung sieht, wie viele Menschen quasi im Performance Marketing und in der Akquise gearbeitet haben versus im CRM, dann sieht man doch eine ganz klare Tendenz oder ein Übergewicht im Akquise-Marketing. Und man muss das ja auch fairerweise sehen, wenn du dann ein neues Venture baust, du musst Traction zeigen. Ja. Und dieses Traction zeigen, gefühlt, hat irgendwie jetzt so 10 Jahre gedauert und alle wollen irgendwie so eine Traction zeigen. Und ich glaube, das ändert sich gerade. Und bei Rocket war es so, ja, wir haben schon Bestandskundenmarketing gemacht, aber am Ende des Tages muss man auch fairerweise sagen, dass es häufig Newsletter waren, nach Männern und Frauen sozusagen getrennt. Das war es so. Es war wenig Daten vorhanden, die man wirklich nutzen konnte. Man muss da unheimlich viel tun, um Daten über Bestandskunden zu haben. Aber was man eben nicht gesehen hat, ist, dass am Ende des Tages im Bestandskunden wesentlich mehr Wert liegt, vor allem langfristige Bestandskunden, als wenn man Kunden immer wieder neu akquiriert. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was du auch schon angesprochen hast, dass das merkt man gerade, dass wir hier eine Veränderung machen wollen. Und jetzt hast du eigentlich ja schon gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich gar nicht so neu mit dem CRM, aber für eine ganze Generation von Marketern, wir haben jetzt 2020 und wenn wir da zurückgucken zu 2010, 2011, sind das 12 Jahre, das sind Karrieren von ganzen Marketingmanagern, die eigentlich nie damit in Kontakt gekommen sind. Und ich glaube, da muss man wieder zurück zur Kundenbindung, sage ich gerne, back to the customer, weil gerade in den Zeiten von steigenden Akquisitionskosten da ein Schlüssel ist, da im CRM einfach mehr zu machen.
Ja. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen, bevor wir uns in die Schönheit der Optimierungsmöglichkeiten oder der Verbesserungen reinstürzen. Warum, also A, warum, du hast es gerade schon angerissen, warum die Bedeutung von CRM und CLV-Optimierung so zugenommen hat und was eigentlich so die, weil du sagen, das ist ja heute schon Mehrheitsmeinung. Das ist jetzt nicht mehr so richtig so. Aber dennoch ist es ja, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist es ja in der Umsetzung heute noch nicht so, dass man sagen würde, ja, das haben jetzt wirklich auch alle Unternehmen nicht nur verstanden, sondern setzen das auch schon konsequent um. Ich glaube, es gibt da so irgendwelche Herausforderungen oder Hürden,
ja,
die man auch besprechen muss, weil ich glaube, das ist für die Verbesserung ganz wichtig zu erkennen, was eigentlich mögliche Hürden sind. Aber ja, Schritt 1 ist ja erstmal nochmal, wir sind uns einig, es ist Mehrheitsmeinung, was sind die Konsequenzen, wenn ich meine CLV-Optimierung nicht als Core-Priorität als Unternehmen begreife?
Ja, und dann kommen da ab und zu ganz, ganz, ganz irre Entscheidungen raus. Dann, Ende April saß ich an meinem Frühstückstisch, ne, dampfende Brötchen, hatte einen Kaffee, schlug mein Wall Street Journal auf und da las ich, ja, how bricks save clicks, ja, was stand dahinter? In den USA gibt's immer mehr den Trend, dass Online-Retailer wie zum Beispiel Wayfair wieder Brick-and-Mortar-Stores aufbauen wollen.
Ja,
das finde ich ja auch sehr spannend und Omnichannel-Strategie ist ja auch irgendwie sehr valide. So ein Alphabet Ventures mit ihren Marken macht auch eine wunderbare Omnichannel-Strategie, sind im Retail verfügbar, sind online verfügbar, alles gut. Aber als ich dann sozusagen die Begründung sah, da wurde mir doch irgendwie ein bisschen anders. Ja, und das stand da. Vor allen Dingen ist es einer der großen Gründe ist es, dass die Online-Marketing-Kosten so groß geworden sind, ja, dass es jetzt wieder profitabler wäre, in Brick-and-Mortar zu gehen. Und das fand ich schon spannend. Und was die da.
Das gilt übrigens das galt ja in den 2000er, diese Hypothese, für Print und TV ja auch.
Ne? Ja, genau. Wir sehen, was da gekommen ist. Und auch, wir hatten ja auch mal Versandhändler, Anfang der 2000er, die auch gedacht haben, dass online nicht so ein neues Ding ist. Mhm. Und man das ja besser nicht machen sollte. Und naja, gut, die Konsequenzen haben wir dann alle gesehen. Naja, aber was in dieser Analyse auch rauskam, war, dass ich angeschaut habe, dass umso höher der Anteil des Online-Handels bei einigen ausgewählten Aktiengesellschaften, Retailern, publicly listed Retailern in den USA, umso höher der Anteil des Online-Handels ging, umso geringer wurde die EBITDA-Marge.
Oh.
Und ganz besonders ab 2020. Also auch in gefährlichen Niveaus, wo man so bei 40% Onlinehandel ungefähr ist, aber nur noch bei einem ganz, ganz wenigen Prozent Advertiser. Sehr, sehr interessante Grafik. So, und dann wurde abgeleitet, dass das die Online-Marketing-Kosten sind. Ja, vor allem die Kundenakquise-Kosten, aber auch schlechtes Retention-Marketing, wo wir, sagen wir mal, Coupons einfach immer hinterherwerfen. Hier nochmal 20% Coupon und so weiter. Mhm. Und das finde ich doch schon eine sehr interessante Analyse und zeigt eigentlich auch, wo wir mit dem Markt im Bestandskundenmarketing sind. Also es fehlt offensichtlich ein kompletter Überblick darüber, wie viel Wert eigentlich im Bestandskunden sind und wie man den Teil heben kann. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch gut begründen, weil die letzten 12 Jahre einfach alles auf Neukundenwachstum, Online-Marketing ging. Und wir haben, glaube ich, vergessen haben, wie wir eine vernünftige Experience bauen für Kunden und das Ganze messbar machen. Ich glaube, eine der großen Probleme im Bestandskundenmarketing war, dass wir nicht zeigen konnten, was wirklich der langfristige Effekt war. Mhm. Und dafür gibt es natürlich den Customer Lifetime Value. Und wenn der nicht im Verstanden ist und im Zentrum quasi von einer Kundenwertanalyse ist oder von einer Bestandskundenbewertung, dann kommen genau diese Entscheidungen daraus, dass man sagt, dann gehen wir doch lieber wieder und bauen Brick and Mortar.
Ich glaube, das ist ein super Beispiel für ein, glaube ich, gar nicht so seltenes Missverständnis zwischen das fast so ein Kausalitätskorrelationsproblem. Ne?
Ja,
die
ja.
Vielleicht ist das genau der richtige Moment, um mal zu sprechen, welche eigentlich die treibenden Faktoren für den Customer Lifetime Value sind. Weil wir dann, glaube ich, auch die Möglichkeiten besprechen können, was man zur Optimierung tun kann.
Ja.
Markus, woraus besteht denn eigentlich so ein CLV und was sind die wesentlichen Treiber, die ich vielleicht auch verändern kann?
Genau. Ich will mal einen Schritt vorher anfangen, weil was ich sehe im Markt ist ein völlig falsches Verständnis von Customer Lifetime Value. Der Customer Lifetime Value ist eine inhärent nach vorne gerichtete Metrik. Die geht immer in die Zukunft. Ja, das ist das Erste.
Die geht der Value selbst oder die Prediction?
Die Prediction, Entschuldigung. Ja, also der schaut immer in die Zukunft. Und zwar ist das die diskontierte Marge. Mhm. Was sind eigentlich meine Umsätze? Jetzt haben wir, was ist Oktober schon, ne? Mhm. Also was sind meine Umsätze im November, Dezember, Januar diskontiert, quasi Diskontierungsfaktor, über meine Lifetime aggregiert. So, das hört sich erstmal alles sehr technisch an, ist aber eine grundlegend andere Verwendung oder andere Definition als das, was wir häufig im Markt sehen. Das ist ganz häufig ein Durchschnittswert. Und dieser Durchschnittswert ist häufig, ne, die Average Order Value mal die, also die durchschnittliche Warenkorb mal durchschnittliche Frequenz mal durchschnittliche Lebensdauer. Und das hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, das ist nur eine Zahl. Wir sind aber 1 Million unterschiedliche Kunden.
Das heißt, mit 2 Millionen unterschiedlichen Gewinnungswegen.
Genau.
Oder Kontaktpunkten.
Ja. Genau, genau. Ne? Also da haben wir erstmal nur eine Zahl und dann mit der zu steuern, wenn wir nur eine Zahl bei so vielen Kunden haben, ist das schwierig. Das zweite ist, sie ist in die Vergangenheit gerichtet. Und nehmen wir jetzt mal einen Anbieter von, also ganz einfach, Kindernahrung. Da haben wir einen natürlichen Lifecycle. So, ab irgendwann brauchst du quasi diese Babynahrung nicht mehr. Die in die Vergangenheit gerichtete Metrik, ne, Average Order Value, Average Frequency, Average Lifetime, würde eine oder eine Konsumentin, die am Ende des Lebenszyklus ist, also die letzten 3 Jahre ganz viel Babynahrung gekauft hat, extrem weit oben ranken. Ja, die hat immer Premium gekauft und ganz viel und hat auch noch Drillinge gehabt.
Bist du abriskant.
Absolut, ja. Ganze Kühlschrank, ne, voll mit Babynahrung. Dieser klassische CLV, wie er häufig verwendet wird, der würde diese Kundin oder diesen Kunden ganz weit oben ranken. Wenn du das aber aus einer Customer Lifetime Value Brille siehst, dann ist dieser Kunde sehr viel wert, aber in der Zukunft eben nicht mehr. Das heißt, der Customer Lifetime Value würde sagen, investiere in diesen Kunden oder in diese Kundin nichts mehr, weil die ist am Ende des Lifecycle, da kommt sozusagen nichts mehr. Also eine ganz andere Steuerdimension, weil wir halt in die Zukunft gucken. Und das ist halt interessant. Und viele Leute gucken immer in die Vergangenheit und schauen, was hat der Erik eigentlich umgesetzt in der Vergangenheit, sondern das Interessante ist eigentlich, was wird er in der Zukunft tun? Und da stecken eigentlich die Kontrollmöglichkeiten oder vielmehr die Einflussmöglichkeiten, nach denen du gefragt hast. Wie kann ich es beeinflussen, dass du häufiger kaufst, dass der Warenkorb größer wird und, ganz wichtig, vielleicht als letzten Punkt, wie lange du bei der Unternehmung bleibst. Denn die Kundenbindungsdauer ist der große Treiber des Customer Lifetime Values.
Okay, den Teil verstehe ich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, also oder vielleicht haben wir da gar keinen Widerspruch, für die Prediction nach vorne, um zu überlegen, gerade im Retention Marketing, was ich mit dieser Kundin oder dem Kunden noch tue, das ahne ich. Aber die Prediction als auch die Ex-Post-Information über den CLV, der hat doch auch einen Wert für die Steuerung auf der akquisitorischen Seite.
Absolut, absolut. Natürlich kann ich sehr schön sehen, aus welchen Kanälen bekomme ich eigentlich profitable Kunden. Wo bekomme ich vielleicht auch Kunden, die am Anfang nicht profitabel sind, aber ich nenne sie immer Froschkönige, sich über die Zeit hinweg gut entwickeln.
Ja.
Wenn wir nur eine Transaktionssicht quasi haben, dann würden wir sagen, hey, den Markus haben wir eingekauft, der hat aber beim ersten Kauf da echt irgendwie ein Low-Margin-Produkt gekauft, der wird irgendwie nichts. Mit einer guten CLV-Prediction kannst du sehen, na, vielleicht kauft er aber am Anfang, weil andere Kunden, die sehr ähnlich wie der Markus sind, kaufen am Anfang immer so ganz kleine Margenprodukte, aber hinten raus, dann wird das stark.
Ja, das Gleiche gibt es auch für Gutscheine. Ne? Also Gutscheine können ja im Retention als auch in der Akquise eingesetzt werden. Und dann früher gab es ja immer so diese Marketinglehre, dass Leute, die über Gutschein gewonnen werden, also dass Rabatte grundsätzlich per se böse sind.
Ja.
Da konnte man sich noch nicht vorstellen, dass zum Beispiel generische Keywords oder Vergleichsplattformen noch viel böser sind.
Ja, genau. Man kann nur das bewerten, was man kennt. Genau,
ja. Okay, das verstehe ich. Jetzt bringt diese alte Welt, die du angesprochen hast, ne? Dass ich, also erstmal, es ist ja viel leichter, Transaktionsdaten und Transaktionskosten zu vergleichen und nicht die Dimension des Kunden, der Kundin irgendwie reinzubringen. Das andere, eine Prediction ist ja nochmal ungleich komplexer zu machen. Was kannst du tun, um erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, wie bedeutsam, also das, was du gerade so in wenigen prägnanten Sätzen gesagt hast, dass Durchschnittswerte eigentlich ein Mist sind, so übersetze ich das, und dass der größere Wert eigentlich in der Sicht nach vorne ist. Was kannst du tun, um dieses Bewusstsein der Bedeutung in die Unternehmen reinzutragen? Und dass nicht so ein Komplexitäts-Overwhelm, viele, wenn du über CLV sprichst, also gerade im Audit-Geschäft, siehst du immer wieder, dass es fängt bei den Definitionen an, es hängt bei der Daten Vergleichbarkeit, bei der Datenerhebung, bei der Vergleichbarkeit und bei der Frequenz, mit der diese Daten erhoben werden an. Also in 9 von 10 Fällen habe ich das Gefühl, dass Also erstens nur Ex-Post-Daten, nur zu einem Stichpunkt, also zur nächsten Aufsichtsrat- oder Gesellschaftersitzung oder wenn irgendwas passiert, ja, stattfindet. Und das Argument, warum das so ist, ist die Komplexität, den CLV zu erheben und wirklich zu managen.
Ja.
Also, ich glaube, du nickst hier. Was kann man dagegen tun, um diese, wenn wir sagen, die Komplexität ist da, was kann man tun, um diese Komplexität managebar zu machen?
Nee, ich glaube, das sind zwei Aspekte. Das eine ist wirklich ein edukativer Aspekt, wo man sagt, der CLV, der ist mehr als eine Zahl, das ist diese Average Order Value mal Frequency, weil damit kannst du am Ende des Tages, es gab eine Zeit, wo der CLV, um vielleicht auch vorher anzufangen, schon mal promoted wurde. Der wurde aber als diese eine Zahl promoted. Und mit der einen Zahl kannst du wirklich nicht viel anfangen. Du kannst auf einer Unternehmensbewertungsebene natürlich irgendwie den Durchschnitts-CLV multiplizieren mal Anzahl deiner Kunden oder hast einen Kundenwert, prima. Hilft mir aber zur Steuerung überhaupt nix. Mhm. Und deswegen, ja, wir haben eine gewisse Komplexität in die Zukunft zu gucken. Mhm. Aber es gibt relativ einfache Modelle, um sowas nach, also überhaupt erstmal, ne, zu berechnen. Da, um dabei anzukommen, brauchst du erstmal eine Bereitschaft, dich damit auseinanderzusetzen. Und solange in den Köpfen ist, das ist eine Zahl, mit der kann ich eigentlich nichts machen.
Ja.
Da ist eigentlich das große Problem. Darum kommen diese, ich würde das fast manchmal sagen, Ausreden. Also, ja. Der Effort, ja, ist eigentlich der Output nicht wert. Ist ja auch klar, wenn du nur eine Zahl hast. Aber wenn du mal hinterher schaust, was steckt eigentlich alles in dem CLV drin?
Ja.
Dann wird das viel interessanter. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ja, also der Customer Lifetime Value ist immer irgendwie sowas mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Erik im Oktober kauft, 50%, mal dem potenziellen Warenkorb von 100 Euro. Das heißt, dein CLV, den kann man übrigens auf Monatsrechnung für Oktober, wären 50 Euro. 50% mal 100 Euro. Das kann ich quasi aufsummieren über die Lifetime. Die kann man natürlich auch wieder schätzen, individuell schätzen. Und dann habe ich den individuellen Custom Lifetime Value. Und diese beiden Werte da drin, die sind unheimlich interessant. Jetzt nehmen wir mal zwei Kunden. Ja, der eine Kunde oder beide Kunden haben hohen Customer Lifetime Value, aber der eine Kunde, er hat einen hohen Warenkorb, aber eine niedrige Conversion-Wahrscheinlichkeit. Der kauft für 10.000 Euro, aber nur mit 10%. Andere Kunde kauft für 100 Euro, aber mit 90%.
Conversion-Wahrscheinlichkeit.
Conversion-Wahrscheinlichkeit, ganz genau. Jetzt kann ich, wenn ich das weiß, natürlich sehr genau meine Promotions ausspielen bei dem Kunden, der auf jeden Fall kauft. Da gebe ich dem keinen einfachen Coupon und sage, hier für 20% kriegst du nochmal runter, weil der kauft auf jeden Fall. Würde ich da nicht eine Warenkorb-Erhöhung versuchen zu erreichen?
Ja.
Versus dem Kunden, der eine niedrige Kaufwahrscheinlichkeit hat, aber einen riesen Warenkorb. Ja. Da muss ich den Warenkorb nicht mehr erhöhen, aber ich muss versuchen, den Kunden oder die Kundin zum Kauf zu bewegen.
Ja.
Und das steckt quasi in diesem CLV drin. Da kommt das direkt raus. Das heißt, du kannst den direkt nutzen für Kampagnenpersonalisierung. Und das ist auch ein Ding, quasi erstmal mit dem CLV zu starten, zu zeigen, was da alles drinsteht, wie viel Geld man sich auch sparen kann, weil eine bessere Ausspielung quasi dieses Couponwertes und auch Mindestbestellwerte, da haben wir einen schönen Case, da steckt richtig, richtig, richtig Musik dahinter.
Ja, das sind ja auch Cases, an denen wir schon teilweise gemeinsam gearbeitet haben bei gemeinsamen Kunden. Wir wissen aber auch, dass das, was du beschreibst, also bei mir rennst du auch eine Tür hinein, ne? Aber Conversion-Wahrscheinlichkeit geht ja nur, wenn du Verhaltensdaten hast, die über einen gewissen Zeitraum in der strukturiert verwertbaren Form vorliegen. Aber klar, also die Schönheit ist natürlich eklatant groß, genauso wie bei Klickwahrscheinlich, also das fängt ja schon bei der CTR an, also bei den im SEA, nicht nur im CRM, aber verhaltensbasierte Daten sind halt dramatisch komplexer strukturiert reinzubringen. Und auch nicht jedes Geschäftsmodell, wir reden ja jetzt hier im Grunde, muss man auch sagen, Entschuldigung an alle FMCGler oder die kein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell haben, wir reden ja jetzt hier immer nur von der CLV-Optimierung von Geschäftsmodellen, wo wir wirklich praktisch ein Track and Trace auch nahezu allen relevanten Touchpoints irgendwie machen können. Zumindest auf unseren eigenen First-Party-Day.
Ja, da will ich etwas einen Schritt vielleicht nochmal zurückgehen. Mhm. Also ich glaube, man darf nicht mit der Champions League quasi beginnen. Ich glaube, das ist halt ein schwieriger Einstieg in das Ganze. Wenn du die einfachen Modelle, und auch hier, um das nicht zu nerdy zu machen, die ganz einfachen Modelle, das sind so in Pareto-MBD oder BGMBD-Modelle für Leute, die sich damit beschäftigen, glaube ich, schon mal gehört, die arbeiten ganz einfach auf sehr einfachen Daten. Das ist nämlich nur die Anzahl der Käufe, wann ist der letzte Zeitpunkt des Kaufes und in welcher Zeitdauer. Mhm. Das sind die ersten Datenpunkte, mit denen kann man schon arbeiten, um CLV-Berechnungen zu machen. Mit denen kann man schon CLV-Berechnungen machen. Und das reicht, um erstmal eine generelle Steuerung zu haben. Das sind überhaupt keine komplexen Modelle. Man muss nicht mal denken, dass man dann auf einmal dann neuronale Netze draufsetzen muss. Und dann fängt das an mit AI und dann sind das irgendwie tief gelayerte neuronale Netze. Und dann verliert man ja jeden.
Ja.
Am Ende des Tages geht es darum, zu verstehen, dass in diesen schon sehr einfachen CLV-Berechnungen so viel Wert drinsteht, so viel besser man taktisch Kampagnen ausspielen kann, aber nicht nur taktisch, sondern auch systematischer Kundensegmente bearbeiten kann. Denn was uns interessiert ja am Ende des Tages immer die zukünftige Entwicklung eines Kunden. Und natürlich müssen wir den vergangenen Status, ne, also die vergangene Kaufhistorie auch betrachten, den DB, den wir da drin haben. Am Ende des Tages müssen wir doch Kundinnen von Kauf zu Kauf in eine profitablere Segment entwickeln.
Ja.
So, und das kann man schon mit diesen einfachen Modellen haben. Stell dir mal vor, du hast einen Deckungsbeitrag in der Vergangenheit und du hast einen Customer Lifetime Value. Zwei Dimensionen. Jetzt könnte man das ja mal so in vier Teile schneiden. In der Vergangenheit war ich entweder profitabel oder nicht profitabel. Und in der Zukunft bin ich entweder profitabel oder nicht profitabel. Und jetzt kann man noch sehr schön eigentlich entwickeln und sagen, hier habe ich ein Set von Kunden, die sind noch nicht profitabel, aber in der Zukunft könnten die profitabel sein. Auf die konzentriere ich mich doch. Oder die Kunden, die in der Vergangenheit profitabel waren, aber das nicht mehr werden oder nicht mehr in der Zukunft nicht mehr sein werden, um die muss ich mich ganz, ganz massiv kümmern. Und das Schöne ist mit dieser Customer Lifetime Value Logik und etwas, wo wir, glaube ich, ein totales Problem haben im Bestandskundenmarketing ist, wir haben damit eine Metrik, wo wir wunderschön sagen können, was eigentlich der Effekt unserer Kampagnen haben. Weil manchmal sind wir Bestandskundenmarketing auch so ein bisschen wischiwaschi und sagen, ja, eine gute Customer Experience haben. Ja. Wenn wir mal reingehen, dann ist es so Revenue pro Newsletter, der aber ganz andere Probleme hat, weil das Ziehharmonika-Effekte irgendwie sind. Aber ganz häufig, wir machen eine gute Customer Experience. Ja. Ja, das ist richtig, aber warum? Um am Ende des Tages den Customer Lifetime Value zu steigern.
Ja, genau.
Wir machen eigentlich alles ja, um den Customer Lifetime Value zu steigern. Und auf einmal hat man damit eine Metrik, wo man auch mal zum CFO gehen kann. Und sagen kann, hier ist ein Potenzial, hier ist ein Segment, hier haben wir 1 Million Euro an Potenzial. Da müssen wir rein investieren. Das sagen die Predictions. Lass uns da rein investieren. Und dann kann man sehr zielgenau, wie ein Asset, wie in dieser ganzen CFV-Logik ist ein Kunde wie eine Aktie. Die hast du akquiriert und Akquisekosten, dann hast du gekauft und dann kriegst du zukünftige Renditen quasi ein, die du diskontieren musst. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Also musst du auch in dich investieren, strategisch. Und wenn du in der Sprache sprichst, das ist das Tolle, öffnen sich auf einmal totale Türen und Toren. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir arbeiten mit einer der Big Four Companies zusammen. Und die bringen...
Big Four muss man erklären, das sind Big Four der Wirtschaftsprüfer.
Ja, ganz genau. Ja. Und aber in Partnerschaft, dann kann ich das vielleicht auch größer sagen. Aber die arbeiten mit ihren Kunden zusammen und die sagen dann, schau mal, was du an CLV-Potenzial hast, wenn wir die Kauffrequenz um 10% nach oben drehen. Und dann guckt der CFO und sagt, da ist Werte drin. Und dann kann man quasi mit dem CLV auf der operativen Ebene, wie ich das gerade bei Kampagnen beschrieben habe, auch sehr gezielt genau diese Werte heben.
Ja.
Und auf einmal hat man im CLV hat man einfach ein wunderbares Steuerungselement, das sehr objektiv ist und was auch genau in der Sprache des Managements spricht, nämlich auf der monetären Ebene.
Ja.
Und das hat große Vorteile im Vergleich zu Revenue pro Newsletter und so weiter.
Ja. Wir hatten neulich bei eurer sehr schönen Veranstaltung im Rahmen der Maxwell so auch so eine Diskussion, wo ich dankenswerterweise ein bisschen was zu beitragen durfte. Und da fand ich auch nochmal ganz deutlich diesen Punkt, den du auch gemacht hast, wie vielleicht die Welt anders wäre, wenn man Kundenwerte in der Bilanz wirklich aktivieren könnte. Oder wenn es einfach als Anlagevermögen einfach eine Metrik wäre, wo nicht nur Marketing sich mit beschäftigen würde, sondern auch andere Unternehmensteile. Okay. Aber anderes Thema. Ich möchte gerne noch mal so ein paar ganz einfache, vielleicht sogar tiefhängende Früchte mit dir besprechen, aus deiner Erfahrung heraus, was so typische Methoden oder Hebel sind, wo man den Kundenwert verhältnismäßig schnell, wenn das, also es funktioniert ja nicht immer, aber wo die Wahrscheinlichkeit, dass es Entschuldigung. Kein Problem. Wo die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie einen zu hebenden Wert gibt, relativ groß ist, aber genauso auch mit dir besprechen, wo so typische Missverständnisse sind. Du hast gerade so den Ziehharmonika-Effekt beim Newsletter-Marketing gesehen. Ich glaube, den muss man noch ein bisschen erklären. Aber lass uns erstmal anfangen. Deine Erfahrung, wenn du in ein Unternehmen neu reingehst, da hast du sicherlich schon ein paar Hypothesen, die so typischerweise dann zutreffen. Aber was sind so die tiefhängenden Früchte bei der Kundenwertoptimierung?
Ja, also das einfachste Beispiel ist, rechnet bitte ein Modell, das die Frequenz optimiert. Mhm. Wirklich passiert Story, angerufen, CR-Manager bei uns, gesagt, das Management möchte noch ein Newsletter raussenden. Mhm. So, und gesagt, das ist irgendwie nicht gut, wir haben schon so hohe Abmelderaten und wenn wir jetzt noch ein Newsletter raussenden, klar kriegen wir da Revenues, weil jeder Newsletter irgendwie Revenue generiert, aber und das Management will genau diese Zusatzumsätze haben, aber ich bin überhaupt nicht glücklich damit, das wird uns doch, das kostet uns richtig Geld, wir brauchen diesen Kundenzugang, wir leben ja in Zeiten DSGVO, GDPR, wenn da einer sagt, bitte nichts mehr von euch, dann hat man auch wirklich den Zugang verloren. So, und wir haben uns angerufen und gefragt, könnt ihr nicht was machen? Wir haben unsere Software im Einsatz und können wir da nicht mal was bauen? Mhm. Und was haben wir gemacht? Und wir dachten, okay, wir machen mal einen Test. Wir berechnen mal Frequenzen quasi von, oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit, dass sich KundInnen abmelden vom Newsletter, wenn man den nächsten Newsletter raussendet. Und das kombiniert quasi mit dem Wert, der verloren geht, wenn der Erik sich jetzt vom Newsletter anmeldet. Das kann ich ja prognostizieren, was dein CLV ist. Und war sehr skeptisch, das Management, das war immer dieses lieber Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach, kenne ich früher noch von so Einzelhändlern, wo wir gesagt haben, lass uns doch mal diese Handzettel optimieren, weißt du, wenn die Edekas diese ganzen Zeitungen rausgibt. Und ich gesagt habe, nee, ich weiß, was ich habe, wenn ich das irgendwie einfach ändere, dann weiß ich nicht, was ich habe. Also haben wir da einen kleinen Test gemacht. Mit einer Zielgruppe, aber über eine lange Dauer. Und wir haben für die Testgruppen die Frequenz reduziert von 4 auf 1 Newsletter. Und haben das Ganze laufen lassen, mittels einer Prognose. Ja, also in diese Testgruppen quasi kam genau unsere prognostizierten Gruppen. Was kam nach über 8 Wochen raus? Ein sehr schönes Ergebnis. Und zwar konnten wir die Abmelderate um 60% senken, aber weder Conversion Value, also sozusagen wie viel umgesetzt wurde in der Zeit pro Kunde, noch Conversion Wahrscheinlichkeit hat sich verändert zwischen der Gruppe, die ein und die 4 Newsletter bekommen hat. So, was heißt das eigentlich? Das heißt, wir haben für diese Kunden, wo wir die Frequenz optimiert haben, genauso viel Umsatz mit einer Kommunikation gemacht, wie mit 4 Kommunikationen. Und das ist so ein bisschen dieser Ziehharmonika-Effekt. Natürlich kann ich immer wieder was raussenden und ich werde bei jedem Newsletter sozusagen einen Umsatz machen. Aber eigentlich ist das nur ein Attributionsthema. Das Portemonnaie des Kunden, das verteilt sich einfach auf mehr Kommunikation. Ja, so möchte ich das Ganze
sagen. Das ist auch ein super schönes Beispiel, weil das den Unterschied deutlich macht zwischen einer kanalfokussierten Transaktionsdenke und einer kundenfokussierten Wertdenke. Ne? Ja. Weil die Transaktionen sind praktisch dem Kanal Newsletter vielleicht zugerechnet worden. Und das sind vielleicht Transaktionen, die sonst über Direktanstiege oder über, irgendwas organische Suche eingeflogen wäre. Aber es ändert nichts an der Topline ändert es nichts.
Genau. Das ist ja lustig. Dann machen wir so eine Last-Click-Attribution, ne? Und dann sagen wir, okay, das war wieder der E-Mail-Newsletter. So, ja. Als alter Attributionsthema. So, ja. Ne? Wo kommt jetzt irgendwie der Kauf her? Am Ende des Tages ist es wichtig, dass der Customer Lifetime Value gesaved wird. So, und was wir dadurch gemacht haben, in der Kombination mit der Prognose und dem CLV, konnten wir einfach durch dieses wirklich kleine Modell 7 Millionen Euro für diese Kunden sparen, weil die Kunden sich eben nicht abgemeldet haben, die haben optimale Frequenzen gehabt. Das war ein total einfacher Case. Ein zweiter Case, den ich sagen kann, ist extrem wichtig, möglichst schnell, also die Zeit zwischen Erst- und Zweitkauf zu minimieren, ist ein extrem interessantes Problem. Umso kürzer dieser Zeitraum ist, umso höher ist der Customer Lifetime Value. Das sehen wir ganz deutlich. Wenn wir also mal vergleichsweise einen Monat zwischen dem ersten Zweitkauf haben versus 4 Monate, dann ist der Customer Lifetime Value von denen, die innerhalb von 4 Monaten zweimal kaufen, nur 75% von dem Customer Lifetime Value von den Kunden, die innerhalb eines Monats zweimal gekauft haben. Mhm. Also total interessant, wie der sich sozusagen auch mit diesem Erstkauf und Zweitkauf Prognosen ausgeht oder wie das zusammenhängt. Mhm. Und dann kannst du natürlich super gut genau dieses Segment, das du habitualisieren willst, zum Mehrkauf, sehr getargetet, genau mit diesen ganzen Kampagnentaktiken, die ich vorhin schon gesagt habe, sehr genau bespielen. Über die richtigen Kanäle. Ich kann auch mal eine teure Kommunikation nehmen, sagen wir mit dem Optilize, ne? Das ist eine postalische Kampagne. Mhm. Wenn ich weiß, was der Kunde in Zukunft generieren wird und ich weiß, was der Wert sein wird, dann kann ich auch eine klare Rechnung da machen. Mhm. Und dann kann ich sehr genau über die richtigen Kanäle mit den richtigen Incentives diesen Zweitkauf stimulieren.
Mhm. Also das ist wie so eine Onboarding-Strecke, ne? Wenn der Kunde neu da ist, da ihn nicht gleich dann in das Segment, der jetzt bist du ein Bestandskunde reinzutun, sondern in das besondere Segment, ich bin ein Kunde, der in der Onboarding Phase ist.
Genau, das ist ein Prozess, ne, am Ende des Tages. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, was bis einige D2C-Companies, Direct-to-Consumer-Companies noch nicht gesehen haben. Die freuen sich, glaube ich, gerade über, es ist ein Unterschied, ein Produkt mal einmal zu kaufen, ja, und sagt, boah, das finde ich aber ein interessantes neues Produkt, ich kaufe das mal, und das regelmäßig zu kaufen.
Ja.
Das ist ein Prozess und das kennt, glaube ich, jeder auch von sich. Am Anfang ist man skeptisch, kenne ich den Anbieter überhaupt? Wie geht der mit meinen Daten um? Wie geht der mit, was für Produktqualität hat der? Dann kaufst du erstmal eins, hast du mal noch wirklich keine Bindung dazu. Versus, muss ich auch zugeben, bei Amazon, ich weiß ganz genau, wenn ich ein Problem habe, dann kriege ich das hier schon gelöst und das ist so habitualisiert, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke. Das ist aber ein Prozess. Und den muss man und diese Phase besonders gut zu gestalten, genau richtig zu gestalten, das ist ein extrem wichtiger Faktor in der Prozess in der Bestandskundenmarkt.
Super. Also jetzt haben wir schon zwei tiefhängende Früchte. Also das eine ist die richtige Optimierung der Newsletter-Frequenz. Geht ja übrigens auch in beide Richtungen. Ne? Die Frequenz kann ja auch zu gering sein.
Ja, absolut.
Das muss man nochmal sagen, weil viele haben ja auch aus welchen Gründen auch immer eine nicht getestete Hypothese, was die richtige Frequenz ist. Und die kann ja auch zu gering sein.
Genau.
An dieser Stelle. Um diesen Ziehharmonika-Effekt zumindest sichtbar zu machen. Zweite, Neukunden in eine Onboarding-Strecke reinzubringen, also eine extra Kampagnenlogik. Du hast bestimmt noch ein drittes Beispiel.
Ja, absolut. Nehmen wir mal eine Churn-Kampagne, eine Abwanderungskampagne. Was ist so der Klassiker? Ne? So nach 30 Tagen kommt so die erste E-Mail, Erik, oder erste Kommunikation,
guck doch mal wieder
bei uns. Du fehlst mir. Das zweite Mal, ich bin wirklich immer noch traurig. Ja. 60 Tage, 90 Tage kommt die dritte Kommunikation mit dem Coupon.
Ja.
Das ist ja eigentlich, da ist es ja immer schon zu spät. Warum schaut man sich nicht an, wie der Trend des CLV sich in der Zukunft entwickelt und geht frühzeitig daran und sehen, der Erik, der in Zukunft, da wird ein abfallendes Kaufniveau kommen. Lass uns doch frühzeitig an den Kunden rangehen. Denn wenn es schon zu spät ist, das ganze Abwanderungsmanagement, wir versuchen immer zu recoveren, Reactivation, aber lass uns doch mal verhindern, prevent, dass er überhaupt churnt.
Ja.
Das steckt im CLV drin. Also sehr frühzeitig zu sehen, wo man was machen muss und dann auch ein bisschen cleverer in der Kommunikation und Ausspielung den Erik wieder engaged zu bekommen.
Was sind denn Prädiktoren dafür? Weil wenn du zum Beispiel einfach keine Kontakte mehr von mir kriegst, dann ist es ja vermutlich für dich schwer zu erheben, warum ich nicht mehr wiederkomme. Also was sind so typische Indikatoren, die dir anzeigen, dass ich in Zukunft abwandern könnte?
Das sind wir können ganz interessante Analysen rauskommen.
Nur sehen wir ein paar Beispiele.
Ja, genau. Das ist ein schönes Beispiel, was wir auch von einem Kunden bei uns haben. Und zwar haben wir in unserer Customer Data Prediction Plattform ein Erklärungsmodul. Und zwar erklärt das ziemlich genau, welche Faktoren für mehr Customer Lifetime Value sorgen bei einem Kunden und welche nicht. Wir können also die Einflussfaktoren sehr schön analysieren. Und dann kam bei einem Kunden raus, dass die Käufe, umso mehr Käufe in der Kategorie Eigenmarke gemacht worden sind, umso geringer und so schlechter hat sich der Customer Lifetime Value entwickelt. Also ganz am
Anfang. Aber der Deckungsbeitrag war besser.
Ja. Ist richtig, aber in dem Deckungsbeitrag fließt der dann auch quasi CLV mit rein. Das heißt, wir haben gesehen, die ersten Käufe, der erste Kauf in der Kategorie Eigenmarke hat einen unheimlichen Einfluss auf den Customer Lifetime Value gehabt. Krass. Der zweite nicht mehr so viel. Der dritte nur noch ganz marginal. Und der vierte hat gar nichts mehr gemacht.
Woran lag das?
Ja, das ist das Schöne. Jetzt fangen die Leute an zu diskutieren. Du kannst natürlich jetzt einerseits sagen, naja, vielleicht ist der Bedarf gedeckt. Sogar viermal sozusagen, weiß ich nicht, wenn es eine Sporthose ist, muss man eben die Analyse geben. Ne? Dann hat er halt genug.
Ja.
Du kannst aber auch sagen, Vielleicht ist die Qualität nicht so richtig gut. Und ja, das ist ein super attraktives Angebot gewesen. Mhm. Aber der Kunde oder die Kundin merkt dann irgendwann, das ist nicht die Qualität, die ich irgendwie brauche, und kauft dann woanders. Weil das besagt quasi dieser flachen, abflachenden CLV. Ja. Und auf einmal sind wir in der Diskussion. Das eine ist, dass du natürlich taktisch sagen kannst, KundInnen, die 3 Käufe in der Kategorie Eigenmarke gemacht haben, nimm mal andere Brands, die du denen jetzt sozusagen anbietest auf der auf der Ebene. Auf der anderen Seite hast du aber auch immer eine Diskussion mit Produkt und sagst, was haben wir denn da? Was haben wir eigentlich in dieser Produktkategorie? Stimmt, was passiert da eigentlich? Ja. Und das mal so als Beispiel, was ein CLV treiben kann, wie tief das gehen kann. In der Regel ganz einfach, der größte Treiber im Customer Lifetime Value ist die Kundenbeziehungsdauer. Also Aktivität zu zeigen ist unfassbar.
Witzig, ich hätte immer gerade rein intuitiv hätte ich immer gesagt, dass es vor allen Dingen die Frequenz ist. Weil die Lebensdauer hängt ja auch sehr oft über das Geschäft, an dem Geschäftsmodell ab. Aber die Frequenz hätte ich gesagt,
so auf dem Bauch. Das ist es im Wesentlichen. Bei diesen Modellen, wo du sozusagen die Modelle hast wie Einzelhandel, Hotel, wo du im Wesentlichen im Vergleich zum Abo-Geschäft keinen Moment hast, wo du sagst, jetzt kündige ich es dir. Erik, Telecommunications, meinen Vertrag mit dir. Aber jetzt gestrichen. Das hast du ja nur in ganz bestimmten Abo-Modellen.
Ja, genau.
Das haben ja gerade die Einzelhändler und die Hotels, die haben das nicht. Darum ist Frequenz und Lebensdauer häufig eine statistisch verbandelte Zahl, wo du dann eine Prognose hast, mit 30% wird der Erik im nächsten Jahr wieder kaufen. So, also es ist Frequenz, es ist sozusagen, wie häufig kommst du wieder? Und das haben sich Researcher mal angeschaut und haben gesehen, du kannst natürlich sagen, entweder um Customer Lifetime Value zu optimieren, du kannst entweder deine Akquisitionskosten mal 1% runter verbringen, du kannst deine Marge 1% erhöhen oder du kannst die Kundenlebensdauer 1% erhöhen. Und die Prozenterhöhung in der Kundenlebensdauer ist 10- bis 100-fach so elastisch, also so effektiv, wie die Akquisitionskosten um Prozent zu senken.
Ja.
Das ist irre. Also das heißt, vor allem jetzt in der Phase, auch jetzt in der Phase, wo wir hohe Akquisitionskosten haben, wir müssen uns da gar nicht so die Sorgen drum machen, wenn wir KundInnen lange binden an das Unternehmen.
Ja.
Weil der Effekt über diese lange Kaufhistorie, der nivelliert einfach alles aus. Das ist so attraktiv.
Ich finde es ein super Beispiel, also auch vor allem prägnant. In den Unternehmen ist das ja natürlich oft auch eine Frage der internen Incentivierung, weil das sind ja teilweise Lebensdauern, die länger als die Verweildauer des normalen CMOs gehen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Und obwohl das auch interessant ist, weil wenn du den Customer Lifetime Value nur einmal im Jahr berechnet, ist das richtig. Aber wenn du den kontinuierlich berechnest, dann siehst du bei jeder Kampagne und jeder Aktion auch einen Einfluss auf den Customer Lifetime Value. Und das ist auch eine Misskonzeption, ne? Also du kannst den permanent quasi neu berechnen und bei jedem Aktion wirklich schauen, was war der Einfluss auf den prognostizierten CLV.
Ja.
Und dann haben wir, und du sprichst ein super Thema an, das ist wirklich, glaube ich, ein ganz essentielles Thema, dass man immer sagt, ich muss jetzt dann 6 Monate, 12 Monate warten, bis ich meinen Effekt sehe. Nee, du siehst den Effekt schon ganz früh in den CLV-Modell.
Das ist wie mit den Kassokurven, ne? Dass du einfach siehst, wie diese Kurve hochläuft.
Ja.
Mir ist das durchaus bewusst. Ich finde es trotzdem ein inhärentes Dilemma, dass du, das ist bei allen, auch bei akquisitorischen Mediagattungen, wo du eine zeitliche Brücke der Hoffnung überschreiten musst. Also im SEO ist es zum Beispiel genauso oder ähnlich, dass das immer weniger gut zur Durchsetzung kommt versus diese Dinge, die zwar vielleicht kurzfristig funktionieren, aber mittel- bis langfristig schlecht sind. Also wir alle, du hast vorhin diese Ziehharmonika-Effekt bei den Newsletter gegeben. Das gab es früher im Versandhandel auch. Es gab früher Versandhändler, die haben ihre Kampagnen gerade so zwischen Q3 und Q4 extra so gesteuert, dass sie noch in die Umsatzzahlen, das Kostenumsätze möglichst noch ein bisschen in Q3 reingegangen, wohlwissend, dass sie danach bei Q4 einen größeren Aufholeffekt hatten, weil sie natürlich Umsätze vorziehen. Das gibt's heute noch.
Ja.
Das gibt's heute im Newsletter genauso. Ist aber überhaupt nicht nachhaltig. So, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist irgendwie das Thema, wie mache ich eigentlich einen CLV als Steuerungs- und Bewertungsgröße für meine wirklichen Erfolgskennzahlen auch wirklich transparent und wichtig im Unternehmen. So, das bringt uns aber zu diesem, also ich will jetzt nicht zum vierten Beispiel zwingen, aber das Thema Gutscheine. Wir hatten es ja schon im Zusammenhang mit Onboarding von Kunden besprochen. Auch da weiß ich aus unseren gemeinsamen Projekten, dass die Entscheidung, wann gebe ich eigentlich einem Kunden, einem Bestandskunden einen Gutschein oder nicht, auch einen Rieseneffekt auf den Deckungsbeitrag, aber auf jeden Fall auf den Kundenwert haben kann. Ne? Magst du dazu mal sagen, wie kann ich das dann rausfinden, wann ich einem Kunden am besten einen Gutschein gebe und wann nicht?
Ja. Wir haben es vorhin so ganz leicht andiskutiert, als wir uns angeschaut haben, welche Komponenten im Customer Lifetime Value sind. Mhm. Und da ist immer eine Kaufwahrscheinlichkeit drin und da immer ein Warenkorb drin. Mhm. Und das kommt aus diesen Berechnungen raus. Und wenn eine Kaufwahrscheinlichkeit extrem hoch ist, müssen wir dem Kunden kein Coupon geben. Mhm. Das ist Unsinn. Wir können natürlich schauen, wenn der Warenkorb, der ist extrem hoch oder der ist niedrig und die Kaufwahrscheinlichkeit ist gering. Man kann natürlich sagen, du kriegst ein Coupon, wenn du eine bestimmte Mindestbestellmenge hast. Und diese Mindestbestellmenge zu prognostizieren, ist zum Beispiel auch ein Case, den wir gemacht haben. Mhm. Zu schauen, was ist eigentlich so eine Barriere, die der Erik noch akzeptieren würde. Mhm. Der würde eigentlich 100 Euro im Durchschnitt kaufen. Aber wenn wir jetzt einen Coupon geben von 10%, 20%, auch die Höhe kann man sich mal anschauen, wie hoch darf ich sozusagen diese Mindestbestellmenge machen, damit der Coupon zieht. 120 Euro, 130 Euro, damit der Coupon zieht. Das ist eine ganz interessante Möglichkeit, einen Coupon auszusteuern, wenn der Kunde oder die Kundin schon kauft, aber der Warenkorb gering ist. Mhm. Und auf der anderen Ebene, Seite, wie ich es gerade gesagt habe, wenn die Kaufwahrscheinlichkeit sehr gering ist, kann man damit immer arbeiten. Mhm. Gegeben, wir wissen, was für ein Wert in so einem Kunden drin ist. Mhm. Wenn der Customer Lifetime Value sehr gering ist und dann eine geringe Kaufwahrscheinlichkeit drin ist, du, dann kann man sich das Ganze auch sparen, weil du wirst einen profitablen Kunden erzeugen. Mhm. Na, das kann man da machen. Und das sind die Dinge, die man sich da ganz einfach anschauen kann. Wie ist der Customer Lifetime Value? Wie sind die Kaufwahrscheinlichkeiten? Wie sind die Warenkörbe? Mhm. Und da kann man schon sehr, sehr viel über personalisieren. Da drin. So welche Dinge kann man machen? Dann kannst du schauen, auf welchen Kanälen kriegst du KundInnen, die einen hohen Customer Lifetime Value haben? Wann kriegst du die? Mit welchen Kampagnen kriegst du die? Also das ist eine extrem spannende Sicht. Ich glaube, dass man noch viel mehr die Akquisitionsmarketing und das Retention Marketing eigentlich miteinander verknüpfen kann. Dann kommt vor allen Dingen auch die Power von dem Coupon aufs Spiel, was natürlich viel in der Neukundenakquise passiert. Dass man da sehr schön sehen kann, ob das wirklich auch die Werte wieder reingebracht hat, die wir rausgegeben haben.
Ja. Genau. Finde ich total prägnant. Ich bin totaler Fan dieser Verknüpfung. Also ich sehe es ja vor allen Dingen aus der Steuerungslogik bei akquisitorischem Marketing. Ja. Aber unsere Faustregel ist immer wieder, dass die größten Effekte auf der CLV und akquisitorisches Marketing zu verknüpfen, hat vor allen Dingen einen Effizienzfaktor. Ja. Das, was du reinholst, wird effizienter, wenn du differenzierter nach CLV. Und da hilft auch ein Ex-Post-CLV mehr als gar keinen zu haben.
Ja.
Mehr als nur eine Kur oder ein CPO zu haben. Also da kannst du im Grunde dein Pulver trocken halten, den Deckungsbeitrag hochbringen. Die Mehrumsätze, das Zusatzwachstum plus an Deckungsbeitrag, ein Effizienzbeispiel ist ja auch im Retention Marketing, aber das hängt dann in der Bestandskundenbespielung.
Ja.
Das sind so die zwei Seiten. Oft ist es halt so, dass zwar die Profitabilität in beiden Bereichen besser wird, aber das schnelle Wachstum, was du verlierst auf der akquisitorischen Seite, nicht durch dass die Verbesserung im Retention Seite kompensiert werden kann. Was ja nicht schlimm ist, weil am Ende ist ja Bottomline mehr in der Kasse, aber für die Topline-Perspektive ist es schlecht.
Ja. Ja, es ist spannende Betrachtung, ja. Also wir haben natürlich ein Thema, dass wir häufig immer auf die nächste Transaktion schauen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir ein bisschen aufbrechen müssen im Bestandskundenmarketing. Und dann glaube ich, kriegen wir diese beiden Welten Bottom und Topline auch zusammen.
Ja.
Das ist das Thema. Und ich glaube, wir schauen immer sehr kurzfristig auf die Angelegenheit. Und da steckt extrem viel, auch in der Couponstellung. Soll ich das aussteuern oder auch nicht? Das wird sich über die Zeit amortisieren, wenn man diese Kunden langfristig hält.
Ja.
Und dann, wie ich das vorhin sagte, mit der Elastizität, wir können auch, wenn wir die Elastizität von diesen Akquisekosten, die ist so viel geringer als die von der Kundenbindungsdauer, dass wir selbst damit in Coupons arbeiten können, wenn wir uns darauf verlassen, diese Kunden langfristig zu halten.
Das ist ein richtig gutes Zwischenfazit, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Ich möchte trotzdem kurz einmal über den Ausblick sprechen. Wir haben jetzt eine Situation gerade im Direct-to-Consumer, vor allen Dingen im klassischen E-Commerce, wo wir zwei Besonderheiten haben. Wir hatten schon lange nicht mehr so viel Neukundenzulauf wie in den zwei Pandemiejahren. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine große Kaufzurückhaltung in fast allen Verticals. Entweder jetzt schon oder auf jeden Fall vor uns. Was ist deine Prediction, wie das auf das CRM-CLV-Game sich auswirken wird?
Ja, aus meiner Sicht haben Brands, die durch diese Zeit kommen, hatten eigentlich keine andere Chance, als ein wertbasiertes CRM zu machen, Retention-Marketing zu machen. Da stecken so viele Potenziale in den KundInnen, die teuer akquiriert worden sind in den letzten 2 Jahren. Hebt diese Werte. Wenn man sich anschaut, dass viele Retailer nur 30-40% der KundInnen dazu bekommen, einen Zweitkauf zu machen. 30-40%, das heißt 70-60% der KundInnen kaufen kein zweites Mal. Mhm. Ja, Freunde, dann wissen wir doch ganz genau, wo wir rangehen müssen. Mhm. Kauft die Kunden doch nicht immer wieder auf den Plattformen ein, sondern seht zu, dass ihr eine Beziehung zu den KundInnen aufbaut. Das empfehle ich auch allen D2C-Companies. Schaut an, dass ihr ein Repurchase-Behavior bekommt. Und zwar geht es euch wie Casper. 16% der Kunden bei Casper haben nur einen Zweitkauf innerhalb von 1 Jahr gemacht. Kein Wunder, dass die in Probleme reingehen. Schaut euch an, wie ihr langfristig, welche Werte ihr quasi generieren könnt für Kunden, damit Kunden sich entscheiden, ja, ich kaufe wieder gerne bei Eriks Einzelhandel. Da kaufe ich. Warum ist das so? Wenn ich da manchmal Brands frage, warum sollen denn Kunden bei euch eigentlich wieder kaufen? Sagen ja, weil die besten Produkte haben. Alright, so ja, dann sage ich, okay, dann ist viel Vielfalt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Freunde, kümmert euch um eure Bestandskundinnen. Da steckt so viel Wert drin. Da ist so viel Wert drin, die Methoden nach vorne zu gucken. Ich denke, man kann einfach starten. Man kann mit einfachen Kampagnen starten, damit man in der Unternehmung auch eine Kultur sozusagen des Bestandskundenmarketings wieder aufbauen kann und mit einfachen Use Cases, wo man einfache Champion Use Cases aufbauen kann und zeigen kann, was da einfach drin steckt.
Ja.
Das ist, glaube ich, zwingend notwendig für viele, viele Businesses, die nicht erstkaufprofitabel sind.
Und das sind ja nicht mehr viele.
Ja, ich habe der Tarek ja auch mal gesagt in einem OMR-Podcast, 2 bis 3 Käufe bei About You. Ich nehme an, dass das mit den stundengestiegenen Akquisitionskosten deutlich mehr Käufe geworden sind. Ja. Und das muss man sich mal überlegen. Ne? Also nur 30% der Käufe Kunden, nicht bei About You, weiß ich keine Zahlen, aber im Durchschnitt 30%, 40% machen nur einen Zweitkauf. Ja, dann wissen wir, wo wir ansetzen müssen, oder?
Ja. Also. Großartig. Mein lieber Markus, das war, wie schon eingangs angekündigt, ein Höhepunkt. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen Gedanken und Erfahrungen, die du hier mit uns geteilt hast. Das schreit total nach einer Fortsetzung. Ich hätte große Lust, diese 1% Elastizität mal mit dir durchzurechnen und weiter zu behandeln. Ich bin sicher, das wird ein tolles Feedback auf diese Folge geben und ich freue mich schon auf die Fortsetzung mit dir. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte, Erik. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.